erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Ja, guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, wir haben jetzt den Thomas Meyer-Falk aus der JVA Bruchsal an der Leitung und in der Leitung. Hörst du?
Ja, schönen guten Tag. Hier ist Thomas, allerdings nicht aus Bruchsal, sondern schon seit 4 Jahren in Freiburg.
Oh, entschuldige, ja, das war jetzt in der Hektik, ist das ein falscher Ort gewesen. Ja, du hast vor kurzem einen Text geschrieben, und zwar, dass du jetzt 21 Jahre dich im Gefängnis befindest, davon 4 Jahre in der SV, also du warst, weswegen ich Bruchsal gesagt, du warst vor in Bruchsal und warst unter anderem auch 8 Jahre in Isolation, 11 Jahre in Isolation, entschuldige, das hatten wir letztes Mal falsch gesagt. Und du hast dich bei den Menschen, die dich unterstützt, bedankt. Und ich würde vielleicht gerne am Anfang mal was sagen. Und zwar hast du gestern am Montag in der Taz ist ein Leserbrief von dir veröffentlicht worden. Und da ging es darum, dass du geschrieben hast, dass die Todesstrafe zwar in der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft ist, dass es zum Beispiel eingefangen im Bruchsal, deswegen hat die auch Bruchsal gesagt, der ist seit 55 Jahren in Haft und in Sicherungsverwahrung und die dämmern bundesweit, und du hast geschrieben, in der Sicherungsverwahrung dämmern bundesweit hunderte Menschen ihrem Tod entgegen. Du bist in der SV, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern.
Ja, also gehe ich erstmal ganz kurz auf den Insassen in Bruchsal ein. Also der Herr N. sitzt dort jetzt seit 30 Jahren. Vorher saß er über 20 Jahre in Berlin in Haft. Und die Taz hatte vor 5 Jahren groß über sein 50-jähriges Haftjubiläum in Anführungsstrichen berichtet. Daraufhin meldeten sich auch einige Anwälte, weil die konnten das auch nicht glauben und hatten ihn dann vertreten bis vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber das Bundesverfassungsgericht hat letztlich alle Beschwerden abgeschmettert und hat gemeint, auch nach über 50 Jahren ununterbrochenen Strafvollzuges sei die weitere Vollstreckung der Haft verfassungsgemäß und vereinbar. Wenn wir uns erinnern, wie mit Menschen umgegangen wurde, die im Dritten Reich tausende Menschen in den Tod geschickt und oder auch mit eigenen Händen ermordet haben. Ich finde es halt sehr bezeichnend, einen Menschen, der tragisch genug 2 Menschen in Berlin erschossen hat in den 50ern, 55 Jahre lang wegzusperren. Aber um auf die Sicherungsverwahrung zu kommen. Die Sicherungsverwahrung wird als Haft nach der Haft bezeichnet. Die der Sicherungsverwahrung Unterworfenen haben zuerst die Freiheitsstrafen verbüßt. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer wissen, wenn man etwas getan hat, was Gerichte für strafwürdig erachten, dann gibt es eine Strafe, manchmal eine Geldstrafe, vielfach auch eine Freiheitsstrafe. Und wenn man zur Sicherungsverwahrung verurteilt worden ist, wird man zu einer Freiheitsstrafe plus Sicherungsverwahrung verurteilt, sitzt dann erst die Freiheitsstrafe ab. Das habe ich getan im Bruchsal. So ist es hier in Baden-Württemberg geregelt. In der JVA Bruchsal sitzt man seine Haftstrafe ab, seine Freiheitsstrafe. Und in der JVA Freiburg verbüßt man nachher die Sicherungsverwahrung. In ganz Deutschland haben wir aktuell um die 500 männliche Insassen, die in der Sicherungsverwahrung sitzen. Nach mehreren Reformen, angestoßen durch Urteile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, schließlich auch vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, zuletzt 2011, gab es einige Reformen. Das heißt, die Gerichte in Karlsruhe und Straßburg haben anerkannt, dass die Haft nach der Haft, die ja jetzt nicht mehr einer Strafe dienen soll, sondern nur noch dem Schutz der Gesellschaft vor künftigen Taten, sich von den Haftbedingungen in einer Strafanstalt abheben müsse, eben weil die Gesellschaft, so nennt das das Bundesverfassungsgericht, den Insassen ein Sonderopfer abverlangt. Alle Seiten sind sich einig, man kann nicht wirklich prognostizieren, ob ein Mensch wieder straffällig werden wird oder nicht. Aber weil jemand in der Vergangenheit mehrfach straffällig geworden ist, geht man davon aus, er wird es auch künftig wieder. Und deswegen verlangt die Gesellschaft diesem Einzelnen ein Sonderopfer ab, nämlich den Entzug der Freiheit. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht 2004 und auch schon 2011 danach entschieden, die Sicherungsverwahrung möge so kurz wie möglich dauern. Das heißt, es seien alle therapeutischen Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, damit die weitere Vollstreckung der Sicherungsverwahrung alsbald zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Allerdings in der Praxis, das habe ich auch in dem von dir erwähnten Beitrag geschrieben, regiert die Devise nicht so kurz wie möglich, sondern so lang als möglich. Das heißt, die Sicherungsverwahrten haben jetzt zwar Hafträume, die nicht mehr Zellen, sondern laut Gesetz Zimmer heißen, sind auch etwas größer als normale Strafgefangenenzellen. Ich zum Beispiel darf hier einen Kühlschrank besitzen, ein etwas größeres Modell als in Strafhaft erlaubt ist. Ich habe ein paar Bücher, ich habe einen eigenen Schreibtisch, ich habe einen privaten Stuhl, alles so kleine Geschichten, die vielfach in Strafanstalten nicht zulässig sind. Es ändert allerdings gar nichts daran, dass die Sicherungsverwahrten ein Gitter vor dem Fenster haben, eine abgeschlossene Zellentüre und dann dort letztlich, wie ich ja etwas pointiert formuliert habe in diesem von dir erwähnten Leserbrief, den Tod entgegendämmern. Denn eine tatsächliche Entlassungsperspektive im Sinne dessen, dass man weiß als Sicherungsverwahrter, ich habe vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und dann kann ich mich wieder in das Leben draußen integrieren, gibt es nicht. Also mein direkter Zellennachbar, wir wohnen Wand an Wand, lebt jetzt das 15. Jahr ununterbrochen in Sicherungsverwahrung. Da kommt natürlich noch die Freiheitsstrafe dazu, das heißt, er kommt leicht auf über 20 Jahre. Noch ein paar Zellen weiter sitzt auch einer, der sitzt auch über 10 Jahre in Sicherungsverwahrung. Noch jemand ein paar Zellen weiter ebenfalls. Das heißt, ein Großteil der Sicherungsverwahrten wird sich auf eine ganz lange Haft in der Sicherungsverwahrung und dann halt eben folgend auch ja, dem Sterben hier in Sicherungsverwahrung ausgesetzt sehen. Das gibt letztlich indirekt die Anstalt auch selber zu. 2013 hat sie in Schriftsätzen an Gerichte geschrieben, also hier der zuständige Jurist der JVA Freiburg, man gehe davon aus, dass jährlich ein bis zwei, also mindestens einer, maximal zwei Sicherungsverwahrte entlassen werden würden in Zukunft. Zum damaligen Zeitpunkt saßen ungefähr 50 Sicherungsverwahrte in Haft hier in Freiburg. Das heißt, im günstigsten Fall, bei zwei Entlassungen pro Jahr und 50 Insassen, würden in 25 Jahren keine Sicherungsverwahrten mehr hier sitzen. Es kommen natürlich jedes Jahr neue hinzu, aber wir nehmen mal dieses Gedankenbeispiel. Im schlechtesten Fall, wenn nur ein Insasse pro Jahr entlassen werden würde, wäre in 50 Jahren der letzte Sicherungsverwahrte von 2013 entlassen. Nun wird natürlich keiner der Hörerinnen und Hörer glauben, dass Insassen, die jetzt schon aktuell 40, 50, 60 oder 70 Jahre sind, dass die dann 80, 90, 100 oder 110 Jahre alt werden. Das heißt, letztlich geht auch die Praxis der Vollzugsbediensteten davon aus, ja, dass die Insassen hier zu beschäftigen sind, um ihnen das Warten auf den Tod, ich drücke sowas ja gerne etwas pointierter aus, zu erleichtern. Da gibt es dann hier in Freiburg zum Beispiel die viel gerühmte, auch medial schon aufbereitete Hundegruppe. Da war kürzlich auch der Spiegel hier, da wird wohl in einigen Wochen auch im Spiegel ein Artikel dazu erscheinen. Da kommt einmal in der Woche ein Hundetrainer mit mehreren Hunden hier in die Anstalt und da dürfen dann 5, 6 Sicherungsverwahrte mit denen 1,5 Stunden ja, üben, Sitzplatz bei Fuß. Und so soll denen, das ist ja dann auch wieder gleich therapeutisch eine Maßnahme, auf einer anderen Ebene der Kommunikation mit einem anderen Lebewesen als einem Menschen ermöglicht werden, ihre Gefühle wahrzunehmen und ja, sich einzubringen in den Alltag. Letztlich, sagen böse Zungen hier im Haus, ist es auch nur eine Beschäftigungstherapie. Das kann man natürlich so kritisch sehen, also einfach nur als Beschäftigungstherapie. Man kann natürlich auf der anderen Seite auch sagen, es gibt hier ganz viele Insassen, die überhaupt keine Außenkontakte haben oder allenfalls rudimentäre Außenkontakte. Für diese Menschen stellt es natürlich tatsächlich, wenn sie denn hier sich der Situation stellen, hier irgendwann sterben zu müssen, eine Hafterleichterung dar, wenn sie sich halt eben einmal in der Woche mit Hunden beschäftigen dürfen. Die therapeutische Situation wird selbstverständlich aus Sicht der Anstalt in den rosan, also in rosa Farben gemalt. Es hat sich da natürlich auch tatsächlich, ganz was die Zahlen angeht, einiges tatsächlich verbessert im Vergleich zum Zustand vor dieser Gesetzesreform. Im Mitte des Jahres 2013 trat diese Reform in Kraft. Seitdem sind hier in der JVA Freiburg zum Beispiel für maximal 60 Sicherungsverwahrte 5 Psychologinnen und Psychologen tätig. Bis zu dieser Reform musste ein Psychologe oder ein Psychologin letztlich dieselbe Anzahl betreuen. Bis zu diesem Zeitpunkt, Mitte 2013, konnte einem Artikel entnommen werden, waren zwei Sozialarbeiter eingeteilt für den Bereich der Sicherungsverwahrung, jeder allerdings von seiner Vollzeitstelle nur zu einem Viertel. Das heißt, mathematisch gesehen wurde eine halbe Sozialarbeiterstelle, also nehmen wir an, bei 40 Arbeitsstunden, durften die zwei zusammen 20 Stunden in der Woche für 50 oder 60 Insassen aufwenden. Auch da hat sich jetzt letztlich eine Vervierfachung ist da stattgefunden. Wir haben hier auf jeder Station, wo maximal 16 Leute leben, eine Vollzeitstelle. In der Praxis bemängeln andere Insassen, die halt sehr im therapeutischen Prozess integriert sind, dass das Fachpersonal letztlich nicht präsent sei im Alltag, weil gebunden durch Sitzungen, also die Bediensteten treffen sich Montag, Mittwoch, Freitag auf der Station, dann treffen sie sich in ihren einzelnen Fachgruppen auch nochmal zusätzlich, aber die Arbeit am Menschen komme da aus deren Sicht zumindest zu kurz. Ich selber gehöre zu denen, die eine konsequente Psychotherapie verweigern, aus ganz unterschiedlichen Gründen, die man jetzt hier nicht diskutieren braucht. Mir ist es relativ egal, ob hier ein Psychologin oder Psychologe täglich auf der Station hin und her läuft. Ich habe allerdings natürlich auch den Vorteil, ich habe Außenkontakte, ich habe Besuche, ich bekomme Briefe, ich schreibe Briefe. Das ist ja auch der von dir vorhin erwähnte Dank an die Menschen, die mich seit 15 Jahren und länger begleiten. Da bin ich halt einfach ganz pragmatisch gesehen in einer viel komfortableren Situation. Der Großteil der Menschen hier auf der Station oder auch auf den anderen Stationen hat halt eben, wie gesagt, keine Außenkontakte oder nur ganz, ganz wenige. Und die würden sich selbstverständlich freuen, wenn sie halt dann eben eine Form von Ansprache haben, die nicht nur im Gespräch mit Mitgefangenen besteht. Denn selbstverständlich ist natürlich die Rolle, die ein Mitgefangener hat, einem anderen Gefangenen gegenüber eine andere. Da muss er auch immer rechnen, dass zum Beispiel ein Mitgefangener dann vielleicht Sachen, die er ihm erzählt, im Haus rum erzählt. Dass es dann also sowas wie Gerüchte gibt und wie es in jeder Gemeinschaft ist, wenn Menschen zusammenleben, sowas wie hinter dem Rücken hetzen, gibt es natürlich im Gefängnis auch. Da wünscht er sich natürlich auch Ansprechpartner, die von denen er ausgehen kann, dass die das halt eben nicht anderen Insassen erzählen, und dann bemängeln solche Menschen halt eben, dass diese Fachdienste hier im Stationsalltag so gut wie gar nicht verfügbar seien. Dann habe ich in meinem Artikel noch erwähnt, die rechtliche Situation. Das heißt, hier mein Erleben hier in der JVA Freiburg nach jetzt nun 4 Jahren ist, dass man sich wirklich den Großteil seiner eigentlich vom Gesetz her, von der Theorie nach zustehenden Rechte auch noch gerichtlich erstmal erstreiten muss. Also ich habe jetzt in knapp 4 Jahren über 70 Verfahren vor den zuständigen Gerichten gegen die Haftanstalt gewonnen. Das betrifft auch zum Beispiel die Telefonie. Wie ernst die JVA solche Entscheidungen nimmt, mag jetzt dieses Telefoniebeispiel illustrieren. Ich hatte die Telefongebühren bemängelt. Wir zahlten damals, als ich angefangen habe zu klagen, 20 Cent in der Minute. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei dir bei Radio Flora anrufe, kostete mich das damals 20 Cent. Dann wurde das etwas vergünstigt. Die Gerichte haben entschieden, das ist zu teuer. Ihr müsst es billiger machen. Das Ergebnis von dieser Klage war, dass es dann erstmal teurer wurde. Also ich zahle jetzt letztlich mehr als vorher. Zwischenzeitlich habe ich beim Landgericht Karlsruhe das Land Baden-Württemberg auf Schadenersatz in Anspruch genommen. Das heißt, da liegt eine Zivilklage. Da gibt es auch im Internet seit ein paar Tagen einen neuen Text dazu. Das heißt, das sage ich, ich möchte halt einfach den Schaden, der mir entsteht, durch die zu teuren Telefonkosten ersetzt bekommen. Das Problem natürlich bei solchen Geschichten, das verfolgen es vielleicht manche auch beim VW und beim Dieselskandal, sowas wie Sammelklagen gibt es da nicht, auch nicht im Bereich der Gefangenen. Das heißt, jeder Insasse ist letztlich gezwungen, für sich zu klagen. Das andere Thema wäre in dem Bereich zum Beispiel anrufen lassen. Also jeder der Hörerinnen und Hörer, der im Besitz eines Telefons ist, wird vielleicht auch mal angerufen. Wir können das hier nicht in der Sicherungsverwahrung in Freiburg. Wir dürfen nur nach außen telefonieren, auch nur Telefonnummern anrufen, die vorher genehmigt sind. Aber selbst die Telefonnummern, die genehmigt sind, bekommen nicht die Möglichkeit, diese Menschen uns hier in der Haftanstalt anzurufen. Da hat vor über 3 Monaten das zuständige Gericht entschieden, so geht es nicht. Das muss die JVA ändern. Ja, es sind über 3 Monate vergangen und die JVA hat selbstverständlich nichts geändert und hat die Entscheidung des Gerichts nach meiner Wahrnehmung bislang ignoriert, denn mir wurde bislang keine Entscheidung eröffnet. Der wesentliche Punkt letztlich im Bereich der Sicherungsverwahrung überhaupt der Haft ist ja der, dass man, wie ich ja vorhin erwähnt habe, baldmöglichst wieder in Freiheit gelangt. Das hängt ganz wesentlich ab von psychiatrischen bzw. psychologischen Sachverständigengutachten. Das heißt, erst wenn Gutachter oder Gutachterinnen bescheinigen, von einem Insassen sei mit höchster Wahrscheinlichkeit keinerlei straffälliges Verhalten mehr zu erwarten, wird das zuständige Gericht entscheiden, ja, dieser Mensch wird entlassen. Nun ist es bei psychiatrischen Gutachten nicht anders wie bei der Wetterprognose. Sie betreffen die Zukunft und die Zukunft ist ungewiss und entsprechend kritisiert nicht nur der einzelne Insasse, sondern vielfach auch Anwälte oder auch andere Fachleute dieses Gutachterproblem, also das Gutachterkartell, wie es auch manchmal genannt wird. Das heißt, Gerichte beauftragen ganz bestimmte Gutachterinnen und Gutachter, von denen sie erwarten, dass letztlich die Gefahrenprognose bestätigt wird. Weil wenn ein Insasse in Haft verwahrt bleibt, dann kann er schon mal keine Schlagzeilen produzieren. Es sei denn natürlich, er begeht in Haft irgendeine Straftat, aber das kommt ganz, ganz selten vor in dem Bereich. Begeht er allerdings außerhalb der Haftanstalt eine Straftat, dann steht am nächsten Tag nicht nur die Bild-Zeitung da, sondern die Medien der ganzen Republik. Und dann wird sich das Gericht, der Gefängnisanstaltsleiter, die Gefängnispsychologinnen und Psychologen, die Sozialarbeiter werden sich dann halt eben vor dem Publikum rechtfertigen müssen, warum sie dazu beigetragen haben, dass dieser doch so gefährliche Mensch wieder auf die Menschheit losgelassen wurde. Nun gab es 2010 und 2011 ein Realexperiment in Deutschland aufgrund Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Daran anschließend von nationalen Gerichten wurden in Deutschland bundesweit Dutzende von Sicherungsverwahrten aus lediglich formalen Gründen entlassen. Das heißt, man hat sie nicht entlassen, weil sie von allen Seiten als ungefährlich eingestuft wurden. Ganz im Gegenteil. Alle Seiten, Sachverständige, Vollzugsanstaltsleiter, Psychologen, Sozialarbeiter, alle waren der Ansicht, das sind extrem gefährliche, jederzeit zu schwersten Straftaten bereite und willend entschlossene Insassen. Aber die wurden entlassen, aus formalen Gründen, die wir hier jetzt auch nicht zu diskutieren brauchen. Der Großteil dieser Insassen, das haben nachher Untersuchungen nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, nach 4 Jahren, mittlerweile nach 5 Jahren bewiesen, der Großteil von diesen Menschen ist überhaupt nicht mehr straffällig oder überhaupt in irgendeiner Art und Weise in Erscheinung getreten, sondern selbst die größten Therapieverweigerer und Querulanten, in Anführungsstrichen, also Querulanten aus Sicht der Anstalten, haben sich relativ problemlos eingefügt in das Leben in Freiheit. Selbstverständlich gab es am Anfang immer kleine Stolperstellen und Stolpersteine, denn wenn Menschen nach 15, 20, 25, 30 Jahren Haft von einem Tag auf den anderen auf freien Fuß gesetzt werden, dann ist es selbstverständlich, dass angesichts der neuen Medien, angesichts der doch zugenommenen Geschwindigkeit im normalen Alltag vor den Mauern, da Schwierigkeiten entstehen. Es gab selbstverständlich auch schwere Rückfälle. Diese bewegten sich allerdings im einstelligen unteren Prozentbereich. Das, wenn wir also von 100 Menschen sprechen, die so freigelassen wurden, dann gehen wir also davon aus, dass über 50 überhaupt nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, dass 5 bis 7 oder manchmal auch 8, aber nicht mehr, einschlägig schwer rückfällig wurden. Das ist selbstverständlich tragisch für die Opfer, die diesen Menschen dann in die Quere kamen, das ist unbestreitbar. Aber wie gesagt, die Mehrheit wird strafrechtlich überhaupt nicht in Erscheinung treten. Es gab einige wenige, die dann zum Beispiel fahren ohne Führerschein, fahren ohne einen gültigen Fahrausweis in einer Bahn, die vielleicht auch mal sich Haschisch gekauft haben auf dem Schwarzmarkt, aber die alle dann Straftaten begangen haben, die eigentlich ja nicht die Sicherungsverwahrung rechtfertigen oder gerechtfertigt hätten. Aber dieses Realexperiment hat im Vollzugsalltag eigentlich gar keinen Niederschlag gefunden. Das heißt, hier werden auch, wir haben hier Leute, die sind 70 Jahre alt, sind 75 Jahre alt. Wir haben hier jemanden, der geht mit so einem Gehwagen, weil er sich aufrecht gar nicht mehr halten kann. Die werden weiterhin ohne Skrupel, ohne Gnade als gefährlich bezeichnet. Und von Gutachtern auch wird ihnen auch attestiert, sie seien gefährlich. Und dagegen kommt letztlich ein Insasse überhaupt nicht an. Also ich spreche jetzt immer von Männern, weil das Bereich Frauen ist da fast gar nicht betroffen. Wir haben bundesweit ganz wenige Frauen, die überhaupt zur Sicherungsverwahrung verurteilt wurden. In Baden-Württemberg sitzt so eine Frau, die sitzt in Schwäbisch Gmünd. Die wird in 2 Jahren ihre Sicherungsverwahrung antreten. Aber primär ist es halt ein Thema, das halt eben männliche Insassen betrifft. Ja, und wie gesagt, die Gutachter die wurden von einem Dr. Oehlers in einem Fachbuch als Schreibtischtäter des 21. Jahrhunderts bezeichnet, beziehungsweise als Halbgötter. Diese Menschen räumen auch ganz offen ein, zum Beispiel ein Professor Nedopil aus München, dass gute 60% bis 70% ihrer Gutachten sogenannte falsch-positive Prognosen beinhalten. Was meint nun falsch-positive Prognose? Wenn ein Gutachter eine Prognose erstellt, dann ist es entweder eine negative Prognose oder eine positive. Negativ meint in diesem Zusammenhang, dass zu erwarten ist, dass jemand straffällig wird, dass jemand nicht straffällig wird, und positiv, dass er straffällig wird. Eine falsch-positive Begutachtung meint, es wird fälschlicherweise attestiert, dieser Mensch, der hier vor mir sitzt, der wird wieder straffällig werden. Aber dadurch, dass man ihn ja bescheinigt, dass er straffällig werden wird, kommt er überhaupt nicht vor die Gefängnismauer. Das heißt, er wird nicht entlassen, er bleibt in Haft. Aber er hat ja gar nicht die Möglichkeit zu beweisen, dass diese Prognose falsch ist, eben weil er in Haft bleibt. Das Pendant wären die falsch-negativen Prognosen. Das heißt, der Gutachter macht eine negative Prognose, in dem Fall heißt negativ gute, also negativ meint, dieser Insasse wird keine Straftaten mehr begehen, dieser Insasse wird entlassen, und dieser entlassene Insasse hat natürlich die Möglichkeit, durch sein Verhalten entweder die Prognose zu bestätigen, also er verhält sich weiterhin straffrei, oder er hat die Möglichkeit, diese Prognose zu widerlegen, das heißt, er wird straffällig. Und diese Rate liegt bei ungefähr 1%. Das heißt, 1% der Leute, die mit einer guten Prognose entlassen werden, also man vermutet, sie werden nicht mehr straffällig, werden wieder straffällig. Also von 100 Entlassenen wird ein einziger dann wieder rückfällig. Aber wir reden hier vom Bereich der Sicherungsverwahrung. Das ist im Bereich der Strafhaft und im Bereich zum Beispiel gerade des Jugendstrafvollzuges natürlich noch ganz anders. Aber der Großteil, wie gesagt, derer, die halt eben als gefährlich diagnostiziert werden, ist, wenn man sie denn entlassen würde, faktisch nicht gefährlich.
Okay, Thomas, ich glaube, das war ganz gut erläutert. Sicherungsverwahrte dämmern bundesweit dem Tod entgegen. Wir müssen leider jetzt soweit diesen Beitrag beenden. Auf jeden Fall ist das sehr gut, hast du das sehr gut geschildert. Und ich denke, wir werden demnächst das nochmal weiterführen. Jetzt natürlich, wenn du noch kurz was anfügen willst, dann mach es jetzt.
Ja, ich freue mich, dass Radio Flora und du weiterhin Interesse haben. Also du arbeitest ja schon ganz lange mit dieser Knast-Sendung dort. Und dass so natürlich auch einfach die Mauern ein bisschen transparenter werden, dass nicht nur einseitig die Werbung, die die Haftanstalten auf ihren Webseiten oder auch in Zeitungsberichten ermöglicht wird, zu den Menschen kommt, sondern dass halt eben auch hier versucht wird, Insassinnen und Insassen zu Wort kommen zu lassen. Da danke ich natürlich auch dir und natürlich auch dem Radio Flora an dieser Stelle.
Okay, ja, ich bedanke mich. Okay, Thomas, ich denke, wir werden nochmal privat telefonieren, und ich denke, die anderen Themen konnten wir jetzt aus Zeitgründen nicht ansprechen. Ich bedanke mich erstmal und tschüss, mach's gut und bis demnächst. Ciao. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Dank.